ARD Sounds.
Dies ist die vierte Folge von Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs. Falls ihr die ersten drei noch nicht gehört habt, startet am besten damit. Ihr findet alle Folgen in ARD Sounds. Dass sich dieser Podcast auf nachweisbare historische Fakten stützt, wisst ihr ja bereits. Ich sage es trotzdem nochmal. Nur wenn uns nach intensiven Recherchen keine Quellen vorlagen, haben wir die Ereignisse auf fundierten Vermutungen aufgebaut. In Folge 3 habt ihr erfahren, dass der mit dem Fall beauftragte Staatsanwalt Sully Flood vermeintlich Blutspuren auf einem Kurzschwert gefunden hat. Für ihn ist klar, Captain Briggs und seine Familie wurden von der Crew ermordet. Er beauftragt einen Gerichtsmediziner mit der Analyse der Spuren. Zunächst untersucht der Gerichtsmediziner Dr. J. Patron die Kabinen nach Spuren von Blut, findet aber nichts Auffälliges. Als nächstes widmet er sich den Proben, die vom Holz und dem Segel abgeschabt wurden. Auch hier nichts. Dann schaut er sich das Kurzschwert an. Er findet verdächtige rötliche Flecken darauf. In seinem Bericht schreibt er:
Mein erster Eindruck war, dass es sich tatsächlich um Blutflecken handelte.
Aber unter dem Mikroskop erkennt der Gerichtsmediziner nur Reste von Pflanzenfasern.
Aus den vorangegangenen negativen Versuchen fühle ich mich berechtigt, den Schluss zu ziehen, dass es nach unserem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand kein Blut gibt. Weder in den auf dem Deck der Mary Celeste beobachteten Flecken, noch auf der Klinge des Schwertes, das ich untersucht habe.
Die Flecken, die Sully Flood für Blut hielt, sind also nichts weiter als Rostspuren.
Ihr hört Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs. Ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fähring-Stiftung. Alle Folgen findet ihr in ARD Sounds. Vierte Folge. 100 Mythen gegen eine Wahrheit.
Kein Beweis für die Meuterei-Theorie des Staatsanwalts. Auch der US-Konsul widerspricht Sully Flood.
Ich verwerfe die Idee einer Meuterei, da es keinerlei Hinweise auf Gewalt gibt. Wenn wir nie wieder von der Crew hören, werde ich dennoch denken, dass sie in dem Boot verloren gegangen ist, in dem sowohl der Captain als auch die Besatzung die Mary Celeste verlassen haben. Und mich mit Interesse an dieses traurige und stille Geheimnis des Meeres erinnern.
Okay, mit den neuen Erkenntnissen sollte die Mannschaft jetzt entlastet sein. Aber es kommt ganz anders. Ab jetzt weigert sich Sully Flood, seinen Job zu machen. Als Staatsanwalt ist er verpflichtet, die Gesetze des Königreiches zu wahren und die Pflichten des Amtes ehrlich, unparteiisch und gewissenhaft zu erfüllen. Aber er macht genau das Gegenteil. Er unterschlägt Beweise.
Yeah, he must have had some incentive to really create this spectacle at the courthouse and to make it as fantastical and unusual as possible.
Er muss irgendeinen Anreiz gehabt haben, dieses Spektakel vor Gericht so zu inszenieren, es so fantastisch und ungewöhnlich wie möglich zu machen.
So maybe he was looking for this to be his career case that made him famous and perhaps it did.
Vielleicht wollte er, dass dies der Fall seiner Karriere wird, der ihn berühmt macht. Und vielleicht ist genau das passiert.
Den versiegelten Bericht des Gerichtsmediziners über die nicht vorhandenen Blutspuren auf dem Kurzschwert lässt Sully Flood gar nicht erst vor Gericht zu. Er lässt ihn kurzerhand verschwinden, obwohl der US-Konsul darauf pocht, ihn sehen zu dürfen.
Der Staatsanwalt, der wollte da ja unbedingt eine Meutereigeschichte draus machen.
Das ist natürlich für Sully Flood eine höchst prekäre Situation. Er wird in der Presse als derjenige abgefeiert, der das Verbrechen auf der Mary Celeste aufklärt. Und plötzlich soll es gar kein Verbrechen gewesen sein. Sully Flood hätte als Depp der Nation dagestanden. Und hier war ihm dann anscheinend sein eigener Ruf wichtiger als die Wahrheit. Die Öffentlichkeit wird darum erst 14 Jahre später von dem Bericht des Gerichtsmediziners erfahren. Aber dann ist die Geschichte nicht mehr einzufangen. Während all das passiert, erfahren auch die Familie Nofeur von dem ungeheuerlichen Verdacht gegen ihre Männer. Aus der Zeitung.
Bonner Zeitung, 15. Februar 1873. Nach Meinung der Schiffsbesichtiger hat die Mannschaft in Trunkenheit den Kapitän mit Frau und Kind sowie den Steuermann umgebracht.
Das muss sicher ein Schock gewesen sein. Ich frage mich, wie die Familien diese Nachricht wohl aufgenommen haben. Rund einen Monat später, Mitte März 1873, wird die Mary Celeste ihren verbliebenen drei Besitzern zurückgegeben und kann mit neuem Kapitän und neuer Crew endlich die Ladung nach Genua segeln und ihr Geld verdienen. Das Bergeverfahren vor Gericht wird jetzt offiziell geschlossen. Ein Verbrechen kann nicht bewiesen werden, aber eben auch nicht ausgeschlossen. Der Mordverdacht geht zusammen mit den anderen Theorien in die Akten ein. Der Kapitän und die Besatzung der De Grazia erhalten 1700 Pfund Bergelohn. Das entspricht heute etwa 40.000 Dollar. Angesichts des Wertes von Schiff und Ladung, wir erinnern uns, rund 1 Million Dollar heute, ist das ein Witz. Morehouse, DeVoe und Wright und die anderen Männer sind enttäuscht. Sie hatten mit rund der Hälfte des Gesamtwerts gerechnet. Und sie haben ja schließlich auch einiges riskiert, um die Mary Celeste nach Gibraltar zu bringen. Der geringe Bergelohn zeigt, dass der Richter immer noch einen gewissen Verdacht hege, heißt es später. Eine offizielle Erklärung zum Ablauf des Verschwindens gibt der Richter nicht ab. Und so bleiben mehr Fragen als Antworten. Dieses Vakuum ist der perfekte Nährboden für Spekulationen. Eine kommt am 24. März 1873 in die Welt und hieft den Fall auf ein neues Level. Jetzt stehen unsere drei Friesen offiziell unter Mordverdacht und werden international gesucht.
Auf jeden Fall, es geht ein Schreiben vom Schatzministerium von Washington, wird erlassen an alle Zollbehörden und die sollen Ausschau halten nach der deutschen Besatzung, also weil die verdächtig sind, ein Verbrechen begangen zu haben, einen Mord an dem Kapitän, seiner Frau, seiner Tochter und dem ersten Offizier.
Ursprünglich war ein Schreiben vom britischen Außenminister beim Finanzministerium in den USA eingegangen. Sully Floods Verdacht wird damit amtlich. Der US-Finanzminister William A. Richardson reagiert pflichtgemäß und veröffentlicht die Anfrage. Bereits am nächsten Tag greift die New York Times das Rundschreiben auf. Schwarz auf weiß steht darin:
Die Umstände des Falles lassen den schwerwiegenden Verdacht aufkommen, dass der Kapitän, seine Frau und sein Kind und möglicherweise auch der erste Offizier im Wahn von Trunkenheit von der Besatzung ermordet wurden. An Bord befand sich ein Schwert, das Blutspuren aufwies, und auf den Segeln wurden Blutflecken gefunden. Es wird vermutet, dass das Schiff von der Besatzung verlassen wurde und dass diese entweder auf See ums Leben kam oder, was wahrscheinlicher ist, auf einem Schiff floh, das einen Hafen in Nord- oder Südamerika oder die Westindischen Inseln ansteuerte.
Von all dem weiß der Utasumer Amtsvorsteher T.A. Nicholson wohl noch nichts, als er am selben Tag, als die Nachricht in der New York Times erscheint, einen Brief an den deutschen Konsul in Gibraltar schreibt. Er erkundigt sich nach den vermissten Führerseefahrern.
Ihre Mutter und ihre Ehefrauen möchten wissen, in welchem Zustand das Schiff gefunden wurde, ob die Boote verschwunden waren oder nicht, ob das Logbuch an Bord gefunden wurde oder nicht, um herauszufinden, an welchem Tag sie das Schiff verlassen haben. Außerdem möchten sie wissen, ob irgendwelche Anzeichen von Unruhe oder Störung an Bord entdeckt wurden.
Ey, das finde ich schon krass, dass die verschollenen Seeleute jetzt als Mörder gesucht werden. Und das, obwohl es ja sogar Beweise gab, die sie entlastet hätten. Aber von den Ergebnissen des Gerichtsmediziners steht natürlich nichts in der Zeitung. Wie auch. Sully Flood hatte sie ja verschwinden lassen. Der Mordverdacht trifft nicht nur die drei Friesen. sondern eine ganze Gemeinschaft. Für die Menschen auf den friesischen Inseln steht viel auf dem Spiel. Die Seefahrt ist hier im 19. Jahrhundert immer noch eine wichtige Einnahmequelle. Friesische Seeleute haben seit Jahrhunderten einen ausgezeichneten Ruf. Vielleicht reißt der Verdacht gegen die Männer, aber auch alte Wunden im kollektiven Gedächtnis auf. Nur 5 Kilometer von Uttersum entfernt, in Toftum, hatte es tatsächlich einmal einen Meuterer gegeben. 1838 ist die Brigg Braganza auf dem Atlantik unterwegs. Ziel Genua. Der Kapitän und 2 Offiziere werden brutal ermordet. Der Führer Cornelius Tückes wird später dafür verantwortlich gemacht. Auch Uwe kennt den Fall.
Er ist jetzt zum Tode verurteilt worden.
Genau, ist hingerichtet worden.
Und er ist hingerichtet worden auf Ellis Island. Ey.
Das war am 21. Juni 1839 in New York.
Vor 5000 Schaulustige, die sich das angeguckt haben, naja.
Eventuell macht sich jetzt auch auf Föhr leise Verunsicherung breit. Könnte an den Vorwürfen vielleicht doch etwas dran sein? Doch dann wird es erstmal still um die Mary Celeste. Die Geschichte wird von den Wellen der Zeit verschluckt. Die See behält ihr Geheimnis für sich.
As here as young and old so long. As here as young and never saw. As here behält sein Geheimnis. As here vertellt ihr Geheimnis. As here as young.
12 Jahre nach dem Verschwinden der 10 Menschen taucht die Mary Celeste wieder aus den Nebeln der Vergangenheit auf. Diesmal gibt es wirklich eine heiße Spur. Ein Zeuge meldet sich zu Wort. Habakkuk Jeffson, ein Arzt aus den USA und der einzige Überlebende von Bord der Mary Celeste. Im Januar 1884 erscheint seine Geschichte im britischen Cornhill Magazine. Jeffson hält seine Zeit an Bord der Mary Celeste detailreich in einem Tagebuch fest. Und was er schreibt, ist dramatisch.
"25. Oktober. Ich wurde gegen 3 Uhr morgens durch einen Schuss geweckt, sprang sofort aus dem Bett und stürzte in seine Kabine mit einem schrecklichen Vorgefühl. So schnell ich auch war, der Passagier Goring war schneller und stand bereits über der Leiche des Kapitäns. Es war ein grauenhafter Anblick. Das ganze Gesicht war weggeschossen und das kleine Zimmer stand voller Blut.
Der Kapitän hatte sich anscheinend selbst getötet. Einen Tag, nachdem seine Frau und Tochter spurlos verschwunden waren. Das Ganze ist sehr mitreißend geschrieben, voller Spannung. Die Geschichte zündet. Zeitung für Zeitung nimmt den Faden auf und spinnt ihn rund um den Globus. Ein Mary Celeste Comeback sozusagen. Aber halt! Woher kommt dieser Zeuge eigentlich? Ein simpler Faktencheck. Ein Abgleich der Reisedaten und der Mannschaftsliste hätte sofort gezeigt, Jeffson war nie an Bord. Überprüft hat das wohl niemand. Habakkuk Jeffson, der angebliche Zeuge, ist schlicht eine Erfindung von Arthur Conan Doyle. Und Doyle ist der Autor, der später Sherlock Holmes diesen Satz in den Mund legt.
Wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, bleibt nur noch die Wahrheit übrig, egal wie unwahrscheinlich sie ist.
1884 kennt man Arthur Conan Doyle als Schriftsteller noch nicht. Damals ist er ein 25-jähriger Arzt mit schlecht laufender Praxis in Südengland. Erlebnisse als Schiffsarzt in der Arktis und in Westafrika haben ihn wahrscheinlich zu seiner Habakkuk-Geschichte inspiriert. Nebenher verdient er sich ein paar Scheine mit dem Schreiben, verknüpft gekonnt Wahrheit und Fiktion.
Yeah, I read the Conan Doyle story, but that was a very long time ago I read it, but it's very fanciful.
Ich habe die Geschichte von Conan Doyle gelesen, aber das ist schon sehr lange her. Sie ist sehr fantasievoll. Wahrscheinlich ist das Einzige, was sie mit dem echten Schiff gemeinsam hat, der Name des Schiffs. Ansonsten denke ich, dass es einfach eine gute, originelle Erzählung war.
Von Doyles Fantasie ist 1885 auch der Staatsanwalt Sully Flood in Gibraltar angefixt. Allerdings ist er jetzt bereits 84 Jahre alt und längst nicht mehr im Dienst. Trotzdem nimmt er sich die Zeit, mehr als 100 Seiten über den Fall niederzuschreiben. Für die Nachwelt. Er hat neue Erkenntnisse gewonnen. Zumindest meint er das.
Die einzige Schlussfolgerung, die aus all diesen Fakten gezogen werden kann, ist, dass eine Meuterei im eigentlichen Sinne des Wortes, die zum Tod des Kapitäns, seiner Frau und seines Kindes führte, in höchstem Maße unwahrscheinlich ist und dass ihr Tod durch einen Unfall, wie ich ihn angedeutet habe, die einzige wahrscheinliche Erklärung für das Verschwinden darstellt.
Diesen Unfall rekonstruiert Sully Flood in einer für einen Staatsanwalt ungewöhnlich unsachlichen Manier. Man könnte auch sagen, nach dem reißerischen Vorbild eines Arthur Conan Doyle.
Als sie auf dem erhöhten Deck der Hauptkabine standen und sich auf das Topsegel stützten, ein plötzliches Krachen, der Sturz des Kindes zwischen die Stützen des Topsegels, ein Schrei der Mutter und ihr verzweifelter Sprung wären das Werk einer Sekunde. Eine Sekunde später hat der Kapitän seine Stiefel und Hosen ausgezogen und alles, was man dann noch sieht, sind drei Köpfe und drei tapfere Paar Arme, die vergeblich gegen Wind und Wellen ankämpfen. Dann der Ansturm der Besatzung. Aber lange bevor ein Boot zu Wasser gelassen werden konnte, hat sich das Meer für immer über die Tochter des Pfarrers, ihr Kind und ihren Mann geschlossen.
Er meint also, die Mannschaft habe befürchtet, dass sie niemand glauben würde. Und dann hätten sie das Schiff so verunstaltet, dass es seeuntüchtig wirkte. Die drei Friesen wären dann von Bord gegangen. Sully Flood vermutet sogar, dass sich die Seeleute seither zu Hause versteckt halten. Die Briefe der Angehörigen hält Sully Flood für ein geschicktes Manöver, um sich über den Verlauf der Ermittlungen zu informieren. Das ist doch echt unglaublich. Da werde ich wütend. Der Staatsanwalt will die Mannschaft einfach nicht aus dem Schneider lassen. Warum ist Sully Flood 13 Jahre später immer noch wie besessen von diesem Fall? Wieso fangen alle an rumzufantasieren? Ich meine, mache ich das etwa auch? Deshalb habe ich jemanden gesucht, der, oder besser gesagt, die mir das erklären kann. So, also von der psychologischen Seite her. Vielleicht komme ich ja so weiter.
Die Mary Celeste an und für sich ist ein riesiger Leerraum. Es gibt keine Leichen, es gibt keine Auflösung, es gibt kein Ende. Und genau deshalb füllt unser Gehirn diesen Leerraum zwangsläufig mit Erzählungen.
Das ist die Bestseller-Autorin Samira El-Wazir. In ihrem Buch Erzählende Affen beschreibt sie, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Das Buch war ein richtiger Glücksgriff für diese Story. Und dann hat sie auch noch Zeit, mit mir zu sprechen. Und sie kann erklären, warum die Mary Celeste die Leute bis heute so fasziniert, dass wir nicht aufhören können, Geschichten über sie zu erzählen. Das Ganze ist nämlich Teil unserer menschlichen Natur.
Die Geschichte war und ist bis heute das praktischste und einfachste Vehikel, um schnell Informationen von einer Person zu anderen, von einem Stamm zum anderen zu transportieren. Und je besser diese Geschichte mit diesen überlebensnotwendigen Informationen erzählt und vermittelt wurde und je besser ihr zugehört wurde und sie sich gemerkt wurde, desto viraler ging diese Geschichte.
Wir sind also darauf programmiert, in jeder Erzählung nach einem tieferen Nutzen zu suchen. Bei der Mary Celeste ist dieser Nutzen die Antwort auf eine ziemlich existenzielle Frage.
Was ist Gefahr? Denn das Mysterium rund um die Mary Celeste funktioniert in genau demselben Sinne, dass wir uns hinterfragen, was richtig und falsch ist, was wahr und Fiktion ist, was gefährlich ist und was uns Sicherheit geben kann. Wir müssen erzählen, weil nicht erzählen Unsicherheit bedeuten würde. Und Unsicherheit ist für uns evolutionär unerträglich.
Und je spannender und farbenfroher eine Geschichte erzählt wird, desto besser können wir sie uns merken.
Man muss sich vergegenwärtigen, was das Gefühl der Spannung eigentlich für ein Mobilisierungsfaktor ist beim Lauschen von Geschichten. Gerade geheimnisvolle Geschichten oder eben Mysterien, die uns die Entspannung einer Auflösung verweigern, erzeugen ganz besonders viel Spannung. Spannung im Körper ist auch das Echo unserer Vorfahren, die damals am Lagerfeuer sitzen und gebannt einer Person zugehört haben, weil ihr Körper ihnen gesagt hat, hör dieser Person besser zu, sie hat vielleicht für dich überlebensnotwendige Informationen.
Das Bedürfnis nach Geschichten liegt uns also im Blut, schon seit der Steinzeit. Doch im 19. Jahrhundert, als die Mary Celeste gefunden wurde, veränderte sich die Welt radikal. Fabriken entstanden, die Wissenschaft machte riesige Sprünge. Die neuen Möglichkeiten beflügelten auch die Fantasie der Schriftsteller. Bücher wie 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne waren genau deshalb so erfolgreich. Sie mischten echtes Wissen mit wilder Fantasie. Das war die Geburtsstunde von Science Fiction. Und ähnlich war Arthur Conan Doyle mit seiner Mary Celeste-Geschichte unterwegs. Man nehme ein paar Fakten, eine Prise aus dem eigenen Leben und vermenge das Ganze mit reichlich Fantasie. Auf Föhr und Amrum ist man derweil immer noch bemüht, zur Aufklärung beizutragen. Der Vater von Matrose Arian Knut Martens schreibt an den Utersumer Amtsvorsteher Roluf Theodor Wögens.
Gestern erhielt ich einen Brief von meinem Enkel Anton Mutzen aus New York, in dem er uns mitteilt, dass er mit den Eigentümern der Mary Celeste gesprochen hat und dass alles nichts als infame Lügen seien.
Diese Zeilen leitet Wögens dem deutschen Konsul in Gibraltar weiter und macht sich für die Männer stark. Er schildert die Situation der Familien auf Föhr. Boys Verlobte hat neu geheiratet. Aber die Mutter der beiden Brüder trauert noch immer um ihre Söhne. Und Volkerts Frau Josine Henrike und die gemeinsame Tochter Ida leben in Armut. Es scheint, als hätten sie es auch Jahre nach dem Verschwinden noch immer schwer. Das stelle ich mir schon hart vor. Und so richtig abschließen können sie auch nicht, da die Verschollenen immer noch nicht für tot erklärt worden sind. Und das liegt daran, dass sie tatsächlich noch gesucht werden. Naja, offiziell zumindest. Du kannst also keine Trauerfeier organisieren oder einen Grabstein auf dem Friedhof aufstellen. Vergilbte Fotos zeigen Volkerts Frau Josine Henrike und die gemeinsame Tochter Ida in schwarzer Alltagstracht mit ernsten Mienen. Uwe lernt Ida noch kennen, als er klein war. Da war Ida schon eine alte Frau. Sie hat nie geheiratet und auch keine Kinder bekommen. Uwe erinnert sich gut an sie.
Ida, die kam immer abends rüber zu meinen Tanten. Die wohnten mit im Hause hier. Okay. Und dann kam sie rüber mit der Stalllampe zu absatten.
Absatten, genau.
Ja, also
Cornern, würde man heute sagen, oder chillen.
Ja. Uwe erinnert sich mit einem leichten Schaudern an die vielen Katzen in Idas Stube.
Wir als Kinder, wenn wir auf der Straße spielten, und sie saß drinnen am Küchentisch, man konnte hier reingucken. Nicht, die Katzen saßen mit auf dem Tisch, aber das soll man nur auch vielleicht mal mit anderen Augen betrachten. Wenn da keiner ist und mit einem redet, das ist das Schlechteste, was überhaupt sein kann.
Genau zu dieser Zeit, in den 1940ern, hat mein Urgroßvater Lorenz Hinrich Rickmers, ein Dorf weiter in Süderende, Geschichten gesammelt. So wie ich heute. Vielleicht habe ich das von ihm. Er recherchierte damals für die sogenannten Geschlechterreihen von St. Laurenti. Bis heute eines der wichtigsten Nachschlagewerke für Ahnenforschung auf Föhr. Bei seinen Recherchen muss mein Urgroßvater auch auf die Story von Arthur Conan Doyle gestoßen sein. Band 1 und 2 stehen heute in meinem Bücherregal. Sie sind 1949 erschienen und umfassen mehr als 1000 Seiten. Daten und Geschichten der Menschen aus der Gemeinde St. Laurenti. Im ersten Band heißt es im Vorwort:
Herr Lorenz Rickmers, Süderende, hat in aufopfernder Mitarbeit viele Abschriften hergestellt. Auch hat er viele der aus mündlichen Überlieferungen stammenden Angaben gesammelt.
Aber bei dem Eintrag über die Utersumer Brüder Volkert und Boy Lorenzen hat er wohl nicht ganz sauber gearbeitet.
Hier ist die ganze Geschichte von der Marie Celeste niedergeschrieben. Mhm. Und da ist eine Räubergeschichte niedergeschrieben hier. Also das geht auf keine Kuhhaut.
Denn hier wiederholt er die ausgedachte Doyle-Story. und übernimmt die erfundenen Passagiere und die völlig falschen Daten. Unter
Volkart Lorenzen, Seefahrer, Utersum, 17.01.1842. Verschollen mit dem Schiff Mary Celeste.
Heißt es auf Seite 512.
Marie Celeste, hier mit IE geschrieben. Der Kapitän J.I. Tipps war ein vertrauenswürdiger, zuverlässiger Mann. Ihn begleitete seine 31-jährige Frau und ihr 5-jähriges jüngstes Kind.
Danach folgt die Doyle-Erzählung in Kurzform. Eine rassistische Geschichte, die beschreibt, wie alle Weißen an Bord nach und nach von den schwarzen Reisenden umgebracht werden. Ihr Motiv? Blanker Hass auf alle Weißen. Sie steuern das Schiff nach Afrika. Habukuk lassen sie laufen, weil er einen heiligen Talisman des afrikanischen Stammes besitzt, dem die schwarzen Meuterer angehören. Dieses narrative Muster in der Doyle-Geschichte spiegelt die kolonialen Vorurteile dieser Zeit wider. Schwarze werden als minderwertig, verdächtig, unheimlich oder gewalttätig dargestellt, während die weißen Passagiere und Offiziere als Opfer erscheinen. Es geht nicht nur um die Sprache und Begriffe von damals, sondern auch darum, dass eine Haltung und Sichtweise mit solchen Geschichten immer weitergetragen wird. Und ich denke, dass es gut ist, den Fehler von damals jetzt hier in diesem Podcast korrigieren zu können. Besonders krass ist, dass die Story im 2013 erschienenen Föhr-Lexikon noch immer steht. Allerdings ohne die rassistischen Elemente. Und dann wird's richtig abgefahren. Im Sommer 2025 wird mir auf Föhr ein mysteriöser Brief in die Hand gedrückt. Mary Celeste, für Bente, steht da drauf. Wow, das wird ja immer besser. Vielleicht ist das der richtige Hinweis. Vielleicht endlich die wahre Geschichte der Mary Celeste. Mal sehen. Der Brief, eine Kopie, ist auf Englisch. Iowa, 1926 steht da. Und dann hat jemand anscheinend nachträglich den Namen Ocke Lorenzen mit einer anderen Farbe dazu geschrieben. Moment mal. Ocke Lorenzen, ja, das ist der jüngere Bruder von Boy und Volkart, der damals als 14-Jähriger den Abenteuern seiner großen Brüder gelauscht hat. Und ganz oben, auf den handgeschriebenen Brief, hat jemand später eine Warnung hinzugefügt.
Jede nicht autorisierte Veröffentlichung, Vervielfältigung, Übertragung oder Verbreitung durch jegliche Mittel, einschließlich Internet, Fotoreproduktion oder Medienübertragung, ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Richard C. Lorenzen, ist untersagt. Verstöße gegen diese Einschränkungen werden strafrechtlich verfolgt.
Ich lasse den Brief juristisch prüfen. Die Anwältin rät mir, Finger weg. Das kann teuer werden. Shit. Damit will ich mich aber irgendwie nicht zufrieden geben. Ich recherchiere und finde tatsächlich einen Richard Lorenzen in Iowa und eine Telefonnummer. Immerhin, eine Spur. Ich hinterlasse eine Nachricht und eine Woche später eine zweite. Und dann, ein paar Tage später, klingelt mein Handy. Ein Anruf aus Iowa.
My name is Richard Carl Lorenzen.
Es ist Richard, der Mann, der die Warnung verfasst hat. Er ist misstrauisch. Podcast, German Radio, Mary Celeste, ein Brief. Er will mehr Infos, die ich ihm per Mail schicke. Und dann verabreden wir uns zu einem Call.
I can hear you very well.
Okay, that's nice.
Rick ist der Urenkel von Ocke. Und Ocke, den kennt ihr aus Folge 3.
Then he emigrated to America in 1875.
1875, im Alter von 16 Jahren, wandert Ocke in die USA aus und wird Farmer in Iowa. 50 Jahre später liest er in einer Zeitung über die verschiedenen Theorien, was auf der Mary Celeste passiert sein könnte. Ocke ist stinksauer. Er findet, seine Brüder kommen in dem Text nicht gut weg. Also setzt er sich für sie ein und schreibt einen Brief an den Verleger einer lokalen Zeitung. Und das ist dieser ominöse Brief, der mir übergeben wurde. Ich frage Rick, ob ich den Brief in meinem Podcast verwenden darf.
Are you asking me if it is all right to publish portions of the letter.
Für ihn ist es okay, obwohl der Brief eine, sagen wir mal, sehr eigenwillige Theorie seines Urgroßvaters Ocke enthält. An den Verleger schreibt er:
Mr. Cameron, Sie könnten mir auf die eine oder andere Weise helfen, den guten Ruf meiner Brüder und der kleinen Insel Föhr wiederherzustellen. Es ist eine Beleidigung, Sie als Feiglinge zu brandmarken.
Und dann folgt seine Sicht auf die Dinge.
Meine Lösung ist, dass es kein Geheimnis gibt. Es war ein perfekt funktionierender Plan, um in den Besitz der Mary Celeste und des Bergungsgeldes zu gelangen. Und ich glaube immer noch, dass er in New York gemacht wurde, bevor die Mary Celeste die Segel nach Genua setzte. Als sie versuchten, das Schiff in ihren Besitz zu bringen, kämpften Kapitän Briggs und meine Brüder und alle anderen, die ihrem Kapitän treu ergeben waren, bis zum letzten Tropfen Blut. Alle waren bereit, lieber zu sterben, als das Schiff aufzugeben.
Ah, daher weht der Wind. Ocke Lorenzen verdächtigt Captain Morehouse.
Der Kapitän der Dei Gratia weiß mehr über die ganze Angelegenheit, als er preisgeben will. Für mich ist das, was man das Mary Celeste-Rätsel nennt, kein Rätsel, sondern ein Verbrechen. Es muss alle möglichen Unruhen auf der Mary Celeste gegeben haben, aber die Mörder hatten alle Zeit der Welt, um alles aufzuräumen und zu säubern. Es machte für sie keinen großen Unterschied, wann sie in Gibraltar ankommen würden, solange ihr Plan funktionierte. Und ihr Plan funktionierte perfekt. Anstelle des Henkerstricks teilten sich die Mörder das Bergungsgeld.
Noch einer, der meint zu wissen, was damals an Bord passiert ist. Und wieder einer, der es natürlich gar nicht wissen kann, weil er nicht dabei war. Rick glaubt nicht an die Version seines Urgroßvaters Ocke. Rick ist ein Mann der Fakten. Ockes Reaktion ist aber ganz typisch, sagt die Autorin Samira El-Wassil. Genau wie Sully Flood schreibt auch er aus ganz ähnlichen Motiven seine eigene Version der Wahrheit auf.
Weil auch die Frage ist, wem nützt die Geschichte und wem schadet die Geschichte? Und welche Interessen möchte man damit verteidigen oder auch welche Machtverhältnisse beispielsweise aufrechterhalten? Und so lässt sich erklären, dass Erzählungen zugunsten der eigenen ideellen oder ideologischen Anschauungen oder der eigenen Interessen verformt, gewogen, gedehnt, gestretched werden.
So entstehen 100 Mythen gegen eine Wahrheit. Jeder hat eine Meinung und posaunt sie raus. Das ist ja eigentlich wie heute. Warum machen das nur alle? Samira hat da eine Idee.
Gerade geheimnisvolle Geschichten, sagenumwobene Sachen spielen genau mit diesem Moment der Spannung, mit diesem Moment unserer Gebanntheit. Unvollständige Geschichten erzeugen einen Zustand, den man als eine Art kognitiven Juckreiz beschreiben könnte. Dopamin insbesondere wird nicht nur bei Auflösung ausgeschüttet, also Juhu, Befriedigung, Satisfaction, wir sind jetzt erfüllt und haben so einen kleinen Dopaminschub, sondern schon bei der Aussicht auf Sinn, bei dem schieren Versprechen von Auflösung.
Also bei einer guten Geschichte sind wir voll im Rausch. Und deshalb seid ihr jetzt gerade auch total heiß darauf, zu erfahren, wie unsere Geschichte weitergeht. Das hoffe ich jedenfalls. Was den Fall Mary Celeste angeht, gab es jedenfalls schon früh fundierte Hinweise darauf, was wirklich passiert ist. Wissenschaftlich überprüft wurden diese Hinweise damals aber nicht. Doch mehr als 100 Jahre später wird eine Theorie in einem aufwendigen Experiment nachgespielt. Was dabei herauskommt, das hört ihr in der nächsten Folge. Außerdem stoße ich auf eine sensationelle Spur. Experten haben etwas auf dem Grund des Meeres gefunden. Und dazu passt auch der Song für diese Folge. Denn wer sagt denn das, dass das Experten waren?
Wer sagt denn das?
Man ohne Einladung nicht eingeladen ist.
Wer sagt denn das?
Mark Forster nicht eigentlich Nina Hagen ist.
Wer sagt denn das?
Impulsive Menschen keine Grenzen kennen und dass eine Mauer bauen wirklich was bringt, Mr. President.
Wer sagt denn das?
Keiner die AGBs jemals gelesen hat.
Wer sagt denn das?
Ich, wenn ich das hier trink, morgens einen Schädel hab.
Wer sagt denn das?
Der Gewinner nicht eigentlich verliert und sich das Internet nicht eines Tages doch noch etabliert.
Wer sagt denn das?
So kommst du hier nicht rein.
Wer sagt denn das?
Wir sind wieder vereint.
Wer sagt denn das?
Das liegt am CO2. Life's a bitch and then you die.
Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs, ist ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Ferring-Stiftung von Föhr. Wenn ihr Anregungen und Feedback habt, schickt mir gerne eine E-Mail. bente@honigundgold.de. Produktion Honig und Gold. Buch und Regie Daniel Hauptmann, Robert Klei und Bente Faust. Musik, Komposition und Sounddesign Boy Cassidy. Redaktion und Mitarbeit Benedikt Stubendorf, Lorenz Lorenzen und Vanessa Schneider. Recherche Daniel Hauptmann, Bente Faust, Robert Klei und Mareike Böhmer. Fact-Checking Jan-Markus Witt und Oliver Auge. Sprachen Bente Faust, Peter Bieringer, Robert Klei und Jamie Watson.